ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Die internationale maritime Branche trifft sich in der kommenden Woche hier in Hamburg. Vom 3. bis 6. September ist SMM, das ist die Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft. Seit 1963 ist Hamburg Gastgeber für Tausende von Fachbesuchern aus der ganzen Welt. Ein guter Anlass für uns zu fragen, wie es den Schiffbauern und Zulieferern geht. Das tun wir in diesem Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3642. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Ich bin wenige Tage vor Eröffnung verabredet mit Heiko Stutzinger. Er ist einer der beiden Geschäftsführer der Hamburg Messe. Und zuallererst müssen wir eins klären. SMM, diese drei Buchstaben standen einst für Schiff, Maschine, Meerestechnik. Das allerdings ist Vergangenheit. Wie heißt es denn heute richtig?
Heute heißt es The Leading International Maritime Trade Fair. Und wir haben uns dazu entschlossen, den Titel zu ändern, weil Shipbuilding, Machines, Marine Technology ist zwar unser Kern, also wir kommen immer noch aus dem Technologiekern, aber mit dem neuen Titel The Leading International Maritime Trade Fair haben wir einfach mehr Spielraum, was für Themen wir aufgreifen. Messen als Spiegel der Märkte, wir wollen auch immer am Puls der Zeit sein, so hat sich die SMM über die letzten Jahre auch diese Spitzenposition behalten oder weiterhin erkämpft gegen den starken internationalen Wettbewerb.
Es ist Ihre erste SMM im Amt des Geschäftsführers der Hamburg Messe. Sie sind seit Januar 24 hier verantwortlich. Sind Sie ein bisschen nervös?
Ja, auf jeden Fall. Aufgeregt, nervös, weiß ich nicht. Vielleicht nicht nervös, denn wir haben schon ein richtig gutes Team hier am Standort Hamburg. Und ich bin im intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen auch. Und die sind teilweise nervös, aber die Vorfreude überwiegt doch. Und ich würde sagen, nachdem wir die Covid-Jahre abgeschüttelt haben, im Restart freuen wir uns alle auf die Messe. Und wir stehen gut. Also kein Grund, nervös zu sein. Eher Vorfreude.
Wer ist eigentlich dieser Heiko Stutzinger, der Geschäftsführer der Hamburg Messe? Woher kommen Sie? Was haben Sie vorher gemacht?
Ah, ja, gute Frage. Wer bin ich eigentlich? Also kurz zur Vita vielleicht. BWL studiert, internationale BWL in Österreich-Winkel, Argentinien und USA. Dann in der Unternehmensberatung war ich 8 Jahre. Und dann 2008 kam der Einstieg in die Messewirtschaft, damals bei Messe Düsseldorf. Da war ich dann im Headquarter, also in Düsseldorf am Standort. Habe da verschiedene Funktionen inne gehabt und bin dann 2015 für die Messe Düsseldorf nach China. War dann 4 Jahre in Shanghai, zweiter Geschäftsführer, habe dort die China Operations umstrukturiert für die Messe Düsseldorf. Dann bin ich gewechselt zu den Holländern, Royal Yabes, V&U, war da 3 Jahre in Bangkok, verantwortlich für Südostasien. Und dann die letzten 2 Jahre in Utrecht, also es ist bei Amsterdam, bei Royal Yabes, ungefähr vergleichbar von der Größe wie Messe Hamburg, 350 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ungefähr 100.000 Quadratmeter Gelände, also ähnliche Größe. Ja, und dann seit 1. Januar sehr glücklich hier in Hamburg.
Spannende Vita mit viel Messeerfahrung. Sprechen wir mal über die SMM. Sie haben vorher gesagt, nach Corona wieder ein richtiger Neustart. Die letzte SMM vor 2 Jahren, die stand ja noch unter dem Eindruck der Pandemie. Wie sieht's denn in diesem Jahr aus mit den Buchungen?
Ja, es sieht gut aus. Also das vielleicht nochmal die Zusammenfassung. Wir sind sehr, sehr froh über die Zahlen. Vielleicht mal ganz wichtig, Ausstellerzahlen, das ist ja so einer unserer Gradmesser, liegen wir bei über 2200 Aussteller. Das ist nochmal 10% Wachstum gegenüber 2022. Wichtig auch Internationalität, weiterhin stabil. Das heißt, 70% unserer Aussteller kommen aus dem Ausland, aus in diesem Jahr 66 Ländern. haben. Das ist natürlich, da sind wir ganz stolz drauf als internationale Leitmesse. Und dann natürlich unsere Besucher, / Teilnehmer. Wir rechnen also mit 40.000 Teilnehmern, die aus über 100 Ländern, also 112 schätzen wir, kommen. Das ist auch ein sehr hoher, also 54% internationaler Anteil an Besuchern, den wir hier nach Hamburg bringen oder in Hamburg gemeinsam begrüßen dürfen.
Sie haben es vorhin angesprochen, der veränderte Name der SMM, um offen zu sein für Neues. Was ist denn das Neue, von dem Sie sagen, schön, dass Sie da sind?
Ja, also neue Themen bei der SMM 2024, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, entlang der Trends, also Themen, Stichwort Dekarbonisierung. Da haben wir eine Global Maritime Environmental Conference mit dem GMEC zusammen. Wir haben einen neuen Ausstellungsbereich geschaffen, Future Fuels Area, also neue Technologien und Innovationen über alternative Treibstoffe. Dann Stichwort Digitalisierung, natürlich in aller Munde. Da haben wir das AI Center, KI Center mit maritimen Startups, das Maritime Future Summit als Konferenz. Dann ganz wichtiger Punkt auch Nachwuchskräfte, also das Thema Recruiting. Wir haben den Maritime Career Market und das Career Forum, auf dem wir an zwei Tagen sich die Unternehmen als neue Arbeitgeber oder als zukünftige Arbeitgeber präsentieren können. Und dann auch ein wichtiges Thema, maritime Sicherheit und Verteidigung, maritime Sicherheit der Seewege, der internationalen Logistikketten ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den wir konstant weiter ausbauen als Thema. Und hier haben wir die Navy Chiefs, Marinedelegationen aus der ganzen Welt und arbeiten da mit dem Deutschen Maritimen Institut, DMI, als Partner zusammen, die auch eine zweitägige Konferenz hier mit uns veranstalten werden.
Der Geschäftsführer der Hamburg Messe, Heiko Stutzinger. Politisch verantwortlich sowohl für die Hamburg Messe als auch für die maritime Wirtschaft. Das ist Hamburgs Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhardt. Ich habe sie im Vorfeld der Messe in ihrem Büro besucht und ich wollte zunächst von ihr wissen, wie wichtig diese Veranstaltung denn für Hamburg insgesamt ist.
Das ist eine sehr wichtige Messe für uns. Die hebt uns einmal im Jahr wirklich auf die Landkarte weltweit, was solche Fragen betrifft, wie wo ist der Place to be, wenn man in der Schifffahrt, im Schiffbau, Meerestechnik eine Rolle spielen möchte. Und deswegen hat die Messe für uns eine hohe Bedeutung.
Und erstaunlicherweise muss man sich tatsächlich noch von Angesicht zu Angesicht begegnen. Corona und Videokonferenzen, das hat es dann doch nicht gebracht.
Ja, man muss ganz deutlich sagen, dass bestimmte Messen wirklich sehr kraftvoll zurückkommen. Die SMM ist eine davon. Und offensichtlich ist es so, dass gerade wenn es um Zukunftsentwicklung geht, wenn es darum geht, auch neue Partner zu finden, zum Beispiel für die Frage klimaschonende Antriebe im Schiffbau, dass man sich dann gern von Angesicht zu Angesicht darüber austauscht. Und das findet hier bei der SMM in Hamburg statt.
Neue Ideen, das ist die eine Seite. Lassen Sie uns mal auf die wichtige maritime Branche hier in der Stadt blicken. Stichwort Wertschöpfung, Stichwort Arbeitsplätze. Wie stehen denn zum Beispiel die Werften hier da?
Also tatsächlich hatte der Schiffbau ja einige sehr herausfordernde Jahre, das muss man deutlich sagen. Grundsätzlich ist es aber gerade so, wenn es um den Bereich Spezialausstattung, Spezialschiffbau und auch technologische Entwicklung gibt, ist Hamburg weiterhin ein wichtiger Standort. Also viel ingenieurisches Know-how haben wir hier, auch in Verbindung mit Fraunhofer zum Beispiel, die ja ganz, ganz wesentliche Entwicklungen mit vorantreiben, wie zum Beispiel KI im Bereich Brücke, aber auch natürlich autonome Antriebe und dergleichen mehr.
Das ist vor allen Dingen die Forschungsseite. Schauen wir mal zur Traditionswerft Blohm & Voss, die ja in Händen von Lürsen ist. Da waren einige Hamburger vor vielen Jahren sehr, sehr unglücklich, dass die Traditionswerft nun nach Bremen geht sozusagen. Ist diese Werft noch ausgelastet, beziehungsweise was passiert denn da? Was ist da mit den Arbeitsplätzen, mit den Arbeitskräften?
Also tatsächlich muss man sagen, der Schiffbau, so wie man ihn ein bisschen traditionell in Erinnerung hat, Ende der 70er, 80er Jahre, den haben wir hier in Hamburg nicht mehr in dem Maß. Also wir sind darauf angewiesen, besonders spezialisierte Tätigkeiten ausführen zu können. Das gilt für Blohm & Voss in besonderem Maße. Reparatur ist weiterhin, Wartung sind weiterhin Geschäftsfelder, wo die Werft sich gut aufgestellt hat. Aber auch, sie profitiert jetzt vom Bau der neuen Fregatten für die Bundesmarine in dem Bereich, dass hier wesentliche Fertigstellungsarbeiten getätigt werden. Und das ist auch wichtig, um die Arbeitsplätze, die wir hier in Hamburg haben, für die Zukunft Zukunft zu sichern.
In diesen Tagen ist ja gerade die Gorch Fock in der Norderwerft zur Reparatur, zum traditionellen Werftaufenthalt. Wie steht es denn um Arbeitskräfte? Ist die Stadt noch attraktiv für gerade Arbeitskräfte in der maritimen Branche oder sprechen da Dinge wie teure Mieten dagegen?
Also wir haben generell ein Thema, was Fachkräfte in der maritimen Industrie betrifft. Im Schiffbau sind wir weiterhin ein attraktiver Standort, weil man hier auch spannende Sachen machen kann beruflich. Aber klar, so eine Metropole wie Hamburg, man will in aller Regel in der Stadt leben, in der man arbeitet. Und da wissen wir ja, dass wir hier beim Wohnungsbau einiges zu tun haben.
Lassen Sie uns noch mal auf die Messe blicken und auf die neuen Antriebe, die Sie schon angesprochen haben. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd will in großem Stile neu bauen lassen, bis zu 30 Containerfrachter. Davon ist die Rede, die zum Teil mit Methanol betrieben werden. Stichwort nachhaltige Antriebe. Was glauben Sie, wie werden in Zukunft die Flotten angetrieben? Setzen alle auf Methanol oder gibt es da noch was anderes, an das wir noch gar nicht denken?
Also tatsächlich kann man gegenwärtig den Eindruck bekommen, dass E-Methanol der Treibstoff der Zukunft für die Flotten sein wird. Fakt ist aber, dass zum Beispiel auch japanische Reedereien stark auf Ammoniak setzen im Bereich der Frachtschifffahrt. Also das werden wir sicher auch sehen. Insofern bleibt abzuwarten, was sich am Ende durchsetzt. Für die Übergangszeit werden wir viel LNG-Antriebe sehen. Das sehen wir heute schon und das wird auch weiter so bleiben. Und spannend wird ja sein, wie das berühmte E-Methanol dann auch verfügbar ist für die ganzen Reedereien, die im Wesentlichen darauf setzen wollen. Wir erleben ja im Moment eine Menge Projekte im Ausland, auf die viele gesetzt haben, die jetzt nicht verwirklicht werden. Jetzt zuletzt in Norwegen.
Stichwort, wie andere mitziehen. Hamburg hat relativ früh auf Landstrom gesetzt, was die Kreuzfahrtschiffe angeht. Geht es da weiter? Geht es da so weiter, wie Sie sich das vorstellen?
Also tatsächlich, ja, da geht es weiter. Wir haben jetzt in diesem Jahr einen wichtigen Landstromanschluss im Bereich der Containerschifffahrt auf dem Containerterminal Hamburg in Betrieb genommen. Wir sehen auch zunehmend bei den Containerreedereien hohes Interesse, hier Landstrom zu nehmen. Unsere nächste Aufgabe wird sein, alle Containerterminals nach und nach auszustatten mit Landstrom. Die Arbeiten gehen jetzt aktuell weiter. Und dann wird es auch um die Frage gehen, was können wir für Binnenschiffe tun an dieser Stelle. Da werden wir viel Geld in die Hand nehmen als Hamburg. Wir hoffen aber auch hier auf Unterstützung vom Bund nochmal zusätzlich und natürlich auch von der Europäischen Union.
Die Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. In der nächsten Woche beginnt in Hamburg die SMM. Es ist die Weltleitmesse der maritimen Branche. Und für uns ein guter Anlass, mal über die Situation in der maritimen Branche, genauer gesagt im Schiffbau, zu sprechen. Und das tue ich mit Reinhard Lücken. Er ist der Hauptgeschäftsführer des VSM, des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik. Reinhard Lücken, wie steht der Schiffbau in Deutschland da im Moment? Eher Krise oder geht's aufwärts?
Eigentlich ist die Situation, die Auslastung bei den Werften aktuell gut. Schiffbauindustrie ist nicht nur Werften, das will ich gleich dazu sagen. Einen höheren Wertschöpfungsanteil haben die Zulieferindustrie, die Zulieferer. Und auch da ist der Markt im Moment sehr positiv. Also im Prinzip findet die Messe zu einem Zeitpunkt statt, wo es viele gute Nachrichten gibt.
Wie sieht es denn mit den ostdeutschen Werften aus in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, wir können die ja mal durchdeklinieren. In Rostock ist es ja inzwischen ein staatlicher Eigentümer, der die große Werft führt. Wir haben natürlich in Rostock auch noch zwei andere Werftstandorte, nämlich die Neptunwerft, die auch eine gute Auslastung hat, die zusammen mit Smulders auch das Thema Konverterplattformbau anpackt. Auch da sind wir eigentlich guter Dinge. Und dann haben wir natürlich auch noch Tansen. Auch da sieht diese Situation eigentlich gut aus. Insofern Rostock würde ich schon mal einen Haken dran machen. Die Volkswerft Stralsund ist ja so als Marinepark gemacht worden. Auch da gibt es viele gute Nachrichten. Wie viel Auslastung dort jetzt vorhanden ist, das kann ich noch nicht genau sagen. So, dann haben wir noch Wismar. In Wismar ist TKMS ja Eigentümer. Auch dort gibt es viele Pläne, wie es weitergeht. Zunächst einmal muss das vorhandene Schiff fertig gemacht werden für Disney. Das wird ja durch Meyer Wismar gemacht. So wie ich höre, läuft auch das Projekt eigentlich, kommt gut voran inzwischen.
Wie sieht's denn in Hamburg aus? Vor ein paar Jahren ging ein Aufschrei durch die Hansestadt, dass Lürsen ausgerechnet Blume und Voss die Hamburger Traditionswerft kauft. Wie hat sich das zurechtgeruckelt?
Ja, ich kann da nicht in die Details gehen, aber ich habe schon den Eindruck, dass Lürsen das Unternehmen schon noch mal ordentlich auf Schwung gebracht hat. Das kann man auch sehen, wenn man auf den Standort geht. Dort hat sich ja doch einiges getan. Also ich glaube, diese Übernahme durch Lürsen war für Blume und Voss ein sehr positiver Schritt.
Die maritime Wirtschaft, der Schiffbau und die Firmen für Meerestechnik sind existenziell wichtig für den gesamten Norden Deutschlands. Haben Sie als Verband das Gefühl, dass das inzwischen auch in Berlin angekommen ist? Wird das genug wertgeschätzt und vor allem wird es genug unterstützt?
Das ist eine gute Frage, nicht einfach zu beantworten, weil Sie auf der Tonspur schon das Gefühl bekommen, dass die Bedeutung A verstanden und auch B wirklich verinnerlicht wurde. Wenn man aber dann wirklich schaut, was tatsächlich passiert, dann müssen wir nach wie vor feststellen, es gibt für den Standort Deutschland doch erhebliche Wettbewerbsnachteile im globalen Kontext. Und wenn wir den Schiffbau über die letzten 20, 30, 40 Jahre angucken, dann muss man ja auch klar sehen, haben wir ja doch deutlich an Boden verloren gegenüber asiatischen Wettbewerbern. Das liegt in allererster Linie an den staatlich gesetzten Standortfaktoren. Finanzierung ist so ein Thema, was wir ja seit Jahrzehnten vor uns hertragen. Aber es gibt auch andere, weitere Themen.
Zum Beispiel?
Naja, wie wir mit neuer Technologie umgehen. Wie schaffen wir es beispielsweise, Anreize zu geben, damit Kunden neue Technologie frühzeitig in den Markt bringen? In Asien gibt es zahlreiche Instrumente, die dafür sorgen, dass die Binnennachfrage auch im eigenen Land umgesetzt wird. Wir haben davon gar nichts, und zwar in der gesamten EU nicht. Also die Instrumente, die der Schifffahrt zur Verfügung stehen, sind in keiner Weise verbunden mit dem, was sozusagen an Wertschöpfung in Europa passiert. Und wir glauben auch angesichts der geostrategischen Spannungen, dass wir wieder mehr auf die Produktion im Binnenmarkt achten müssen.
Schiffbau, das ist ein Thema, was gerade in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen wieder sehr Schlagzeilen gemacht hat, Schiffbau in Deutschland. Ich bin jetzt verabredet mit Heiko Messerschmidt von der IG Metall Küste, zuständig für die maritime Wirtschaft. Heiko Messerschmidt, Sie waren in den vergangenen Tagen ziemlich viel bei der Meyerwerft in Papenburg unterwegs.
Das kann man wohl sagen. Wir mussten viel tun, damit diese Rettung dann auch tatsächlich jetzt so in die Umsetzung kommt, um die Arbeitsplätze zu sichern und damit auch ganz viel zu tun für den Schiffbau in Deutschland insgesamt.
Wir müssen einiges erklären zur Meyerwerft. Die Meyerwerft in Papenburg baut Kreuzfahrtschiffe vor allen Dingen, hat volle Auftragsbücher und musste jetzt vom Bund gerettet werden. Was ist da schiefgelaufen?
Also ich glaube, es ist ein Paket von Ursachen. Das Wichtigste ist zum einen sicherlich Corona-Krise, angezogene Preise, Stahlpreise erheblich gestiegen. Und es gab offenbar in vielen Fällen keine Preisgleitklauseln, also ist keine Anpassung der Verträge möglich. Das heißt, Verträge waren und sind möglicherweise nicht wirtschaftlich. Dazu kommt sicherlich auch vieles, was im Unternehmen anders gemacht werden muss, was von Strukturen betrifft. Also es ist ein Familienunternehmen gewesen mit vielen, vielen Einzelunternehmen. Aus unserer Sicht muss es eben als mitbestimmter Konzern künftig geführt werden, was es eigentlich war, ein Weltkonzern, der aber doch als teilweise als Familienunternehmen geführt worden ist. Das, glaube ich, hat sich überholt, muss sich verändern. Und ein großes Thema im Schiffbau ist die Finanzierung. Schiffe werden in der Regel gibt es nur eine kleine Anzahlung, 20%, die vielleicht am Anfang gezahlt werden. Das Gros des Geldes, 80% in der Regel, kommt am Ende, wenn das Schiff abgeliefert wird. Und damit hängt alles immer an einem Projekt, an einem Schiff auf einer Werft. Wenn man sich vorstellt, 1 Milliarde, 1,5 Milliarden, dann ist das haarig, wenn man darauf angewiesen ist, dass diese Zahlung kommt. Und dieser Zahlungsrhythmus, der ist bei der Meyerwerft durcheinander gekommen, weil in den nächsten Jahren eben jetzt nicht mehr eine Ablieferung nach der anderen kommt, dass eine Lücke entstanden ist, weil man aus der letzten Zahlung des letzten Schiffes sozusagen dann die Anzahlung für die nächsten Schiffe finanziert hat, also den Bau des nächsten Schiffes. Und dieser Rhythmus ist durcheinander gekommen und deswegen diese Finanzierung jetzt nötig.
Wie ist das eigentlich, dass da 80% erst am Ende fällig werden? Bei jedem Hausbau ist die Finanzierung so, dass Stück für Stück bezahlt wird. Kann man überhaupt als Werft so viel Rücklagen bilden, dass so eine Finanzierungslücke, wenn es dann mal nicht anschlusslos klappt, dass das überhaupt funktioniert?
Also ich denke, da muss sich ganz dringend auch was ändern. Und so wie wir es hören, ändert sich da ja auch was in den neuen Verträgen bei der Meyer-Werft, dass man zu Ratenzahlungen kommt, wie man das vielleicht auch im Hausbau kennt, dass man, wenn man einen gewissen Abschnitt erreicht hat, wenn das Dach vielleicht der Dachstuhl steht, dass man dann eine Zahlung leistet. Und wenn das Dach gedeckt ist, die nächste Zahlung leistet. So muss es auch im Schiffbau funktionieren. Da muss sich was ändern. Und was man eben hier auch sieht, die wichtige Rolle des Staates, weil die Banken sich verabschiedet haben, die Banken sich das Risiko alleine nicht zutrauen. Die erwarten eben, wenn sie Kredite geben, die ja nötig sind, um diesen Schiffbau zu finanzieren, dass der Staat einsteigt. Der Staat sichert diese Kredite mit Bürgschaften von 80% auch ab, weil die Banken das Risiko scheuen. Das muss man so deutlich sagen. Immerhin 20% des Risikos nehmen sie noch, aber der Rest des Risikos liegt beim Staat. Und wir sagen sehr deutlich, ohne Staat geht es nicht. Und man sieht es eben im Großanlagenbau. Das ist ja nicht nur im Schiffbau so, leider auch in anderen Bereichen so. Braucht die Wirtschaft den Staat ganz dringend, auch wenn man sonst immer gerne davon redet. Die Wirtschaft macht alles alleine. Das ist nicht so.
Dies gilt ja vor allem für die systemrelevante Wirtschaft und für die Arbeitsplätze, gerade in strukturschwachen Regionen wie in Papenburg. Der Staat steigt ein bei Meyer. Da war auch die Rede von Managementfehlern und es gab auch Forderungen seitens des Bundes, zum Beispiel die, dass Meyer seine Firma, seinen Firmensitz von Luxemburg wieder nach Deutschland zurückverlegt. Das ist passiert.
Das ist zurzeit im Werden und ist, denke ich, passiert, wenn die Gelder dann tatsächlich fließen. Ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht vollkommen verständlich. Der Staat sagt, wir unterstützen das Unternehmen gerne, aber dann bitteschön hat das Unternehmen hier auch seinen Sitz, zahlt hier seine Steuern und sorgt hier für Beschäftigung. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was sowohl von Bund als auch Land Niedersachsen immer wieder betont wird. Wir retten jetzt ja nicht die Werft um der Werft willen, sondern wir retten diese Werft, weil es dort um Tausende von Jobs geht, um Beschäftigung geht. Und es geht eben auch um strategische Interessen der Politik, der Bundesregierung, sich einfach Werftkapazitäten zu sichern. Weil auch wir der Meinung sind, wir brauchen diese Werften eben nicht nur für Kreuzfahrtschiffbau, sondern eben noch viel wichtiger für die Energiewende und eben auch für die Verteidigung, für die Sicherheit.
Wie viel mussten Sie, wie viel musste die IG Metall Überzeugungsarbeit leisten, dass der Bund sich da engagiert, oder hatten die das vorab schon selbst begriffen?
Nein, das ist alles andere als selbstverständlich. Das muss man, glaube ich, sehr deutlich sagen, was jetzt hier innerhalb sehr, sehr kurzer Zeitfristen auch passiert ist. Es waren alle doch sehr geschockt, als sie die Situation begriffen haben bei Meyer, wie dramatisch sie ist, sehr kurzfristig das Ganze ja auch. Und insbesondere Niedersachsen, da muss man noch ein großes Lob aussprechen, insbesondere auch der Wirtschaftsminister Olaf Lies, die sich da wirklich Tag und Nacht reingekniet haben, zu sagen, wir müssen diese Werft retten, den Bund ins Boot geholt haben. Wir haben viel Überzeugungsarbeit geleistet, ja, sowohl landespolitisch als auch bundespolitisch. Wir haben das immer sehr breit angelegt, jetzt nicht auf einzelne Parteien, sondern auch über die Koalition hinaus mit der Opposition. In Niedersachsen gibt es einen ganz, ganz großen Schulterschluss im Landtag. Im Bund sind wir auch im Gespräch mit allen, zumindest aus den Regierungskoalitionen. Auch da gibt es breite Unterstützung, weil sie schon verstanden haben, was an dieser Meyer-Werft hängt. Eben nicht nur 1000 Arbeitsplätze im Emsland, in Ostfriesland, sondern schon der gesamte Schiffbau, das gesamte Netzwerk hier in Deutschland.
Die IG Metall macht immer eine Stimmungsumfrage, ein Stimmungsbild jedes Jahr, wie es der Schiffbaubranche hierzulande geht. Wie ist denn die Lage auf den Werften?
Ja, sehr gemischt, muss man sagen. Wir haben Werften, insbesondere im Marineschiffbau, denen es gut geht, die eine gute Auslastung haben. Wir haben auch andere Werften, die eine gute Auslastung haben, wie die Meyer-Werft, die aber andere Probleme hat. Und wir haben insgesamt, zum Glück, muss man sagen, wieder einen leichten Beschäftigungsaufbau, so dass wir jetzt auf 15.800 beschäftigte Kollegen, Kolleginnen direkt auf den Werften kommen. Das ist eine, wie wir sagen, Stabilisierung auf niedrigem Niveau.
Wo wächst denn die Beschäftigung am meisten? Welche Bundesländer haben den größten Zuwachs zu verzeichnen?
Also wenn man auf die Bundesländer guckt, dann ist es erstmal so, dass wir insgesamt im Norden wieder ein Wachstum haben im Schiffbau. Das ist auch gut. Am stärksten ist es in Bremen, in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Wobei man noch dazu sagen muss, insbesondere Mecklenburg-Vorpommern ist auch das Bundesland, was am stärksten verloren hat. Dort haben sich die Beschäftigtenzahlen im Zuge der MV-Werfteninsolvenz halbiert, sodass wir da nur noch über gut 2.200 Beschäftigte reden.
Wie sieht denn die Auftragsentwicklung aus in den norddeutschen Werften?
Die Auftragsentwicklung ist zumindest, was den Marinebereich betrifft, die Erwartung zumindest positiv. Ich glaube, da warten auch viele noch auf Entscheidungen der Bundesregierung zu Projekten in Deutschland. In dem Kreuzfahrtschiffbau ist sie positiv auch. Das sehen wir auch an dem Beispiel der Meyer-Werft, die ja gerade auch wieder weitere Aufträge von Disney reingenommen haben. Das ist positiv und eine Chance sehen wir, wo noch nicht so viele Aufträge gekommen sind, aber hoffentlich in den nächsten Jahren jetzt Aufträge kommen in dem ganzen Bereich Offshore-Windindustrie im Bau von Konverterplattformen. Und auch die Hoffnung haben wir nicht aufgegeben, dass wir in den Spezialschiffbau stärker einsteigen für den Offshore-Bereich, also Crew Vessels, Errichterschiffe, all diese Themen, an denen die deutschen Werften weiter dran sind und wo wir auch hoffen und erwarten, dass da bald Aufträge kommen.
Das ist ein gutes Stichwort. Stellen sich denn die deutschen Werften jetzt breiter auf? Heißt, sind sie denn flexibler, was Aufträge angeht?
Ich würde sagen, ja. Also wir sehen Unternehmen wie eine Marinewerft wie ThyssenKrupp Marine Systems, die sich jetzt auch stärker Gedanken machen und Planungen haben, in den Offshore-Bereich einzusteigen, zum Beispiel auf der Werft in Wismar. Wir sehen einen Kreuzfahrtschiffbauer wie die Meyer-Werft, die sich breiter aufstellen, die jetzt erste Aufträge aus dem Offshore-Bereich in ihren Büchern haben, die auch im Behördenschiffbau unterwegs sind, die jetzt zum Beispiel auch für die Marine einen Tanker in Kombination in Zusammenarbeit mit Lürssen bauen. Also wir sehen schon, dass die Werften sich breiter aufstellen und das ist auch eine der zentralen Forderungen langjährig der IG Metall, sich mehrere Standbeine zu suchen, im Idealfall einen zivilen Bereich zu haben und einen militärischen, weil wenn es in dem einen Bereich dann Unterauslast gibt, dann kann man das mit dem anderen Bereich ausgleichen.
Wie sieht es denn mit der Fachkräfteproblematik aus? Kommt da genug nach? Haben die Werften genug spezialisierte Arbeitskräfte, die sie suchen?
Also das ist das, was in der Befragung schon deutlich geworden ist. Alle Werften melden Probleme bei der Besetzung von Stellen. Es wird zunehmend schwieriger, insgesamt ja in der Industrie und ja auch in vielen anderen Bereichen, die Stellen zu besetzen, entsprechende Fachkräfte zu bekommen. Was wir dann da kritisieren, ist die doch auch nach wie vor doch sehr geringe Ausbildungsquote auf den Werften. Da müssen die Werften nachlegen. Wir haben jetzt leichte Anzeichen in diesem Jahr, dass die Zahl der Ausbildungsplätze wieder steigt. Wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, dass es auch nicht gelingt, alle Ausbildungsplätze zu besetzen mehr auf den Werften. Also es gibt tatsächlich zurzeit mehr Ausbildungsplätze, als besetzt werden kann. Ich denke, das ist ein Augenmerk, wo wir insgesamt als Branche stark hingucken müssen, damit wir eben auch die Fachkräfte bekommen. Und was schon etwas besorgniserregend ist, ist, wenn man sich die Altersstruktur der Werften anguckt, da sind wir inzwischen, ist die Beschäftigtengruppe der über 55-Jährigen ist die größte Beschäftigtengruppe auf den Werften. Und wenn man dann sieht, dass diese Kollegen, Kolleginnen in den nächsten Jahren dann in Rente gehen können und Werftarbeit, wirkliche Schiffbauertätigkeiten sind nun auch wirklich harte Jobs, die man nun nicht bis 67 oder was auch immer machen kann, sondern die werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Und das heißt, wir brauchen dringend neue und junge Fachkräfte für diese Branche.
Die Gesellschaft für maritime Technik vertritt die Interessen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich mit dem Thema Meerestechnik beschäftigen. Ziel der GMT ist, Technologien zu entwickeln, zu produzieren und zu verwenden, die der Erforschung, dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung der Meere dienen. Deshalb ist die SMM auch das wichtigste Branchentreffen für die GMT. Ich will wissen, wie die meerestechnischen Unternehmen aufgestellt sind und habe mich deshalb mit Petra Mahnke getroffen. Sie ist die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik.
Also die Meerestechnische Branche ist sehr gut aufgestellt. Aktuell, wenn wir in der Mitgliedschaft hören, sind wirklich viele Aktivitäten im Bereich Offshore-Wind, aber auch in anderen Bereichen wie Unterwassertechnologien oder auch Ressourcen aus dem Meer. Also im Moment gerade maritime Sicherheit zum Beispiel als großes Thema, was ja auch auf der SMM immer eine große Rolle spielt seit vielen Jahren. Und damit haben wir eigentlich ein breites Spektrum. Querschnittstechnologie ist eigentlich überall vertreten, auch auf der SMM in vielen verschiedenen Segmenten. Und wir als GMT sind seit 2006 Partner eines Gemeinschaftsstandes. Der wird immer sozusagen initiiert, um eben auch vielen unterschiedlichen Akteuren aus der maritimen Meerestechnik eben einen Standort zu geben, weil es ist ja eher eine schiffbauorientierte Messe. Und wir haben von Anfang an versucht, auch die Meerestechnik dort zu platzieren. Sie ist überall vorhanden. Sie wird ja auch in den Hallen auch überall präsent sein, mit der Zulieferindustrie oder auch mit vielen anderen Akteuren, ob das Start-ups sind oder auch aus der Elektrobranche. Und wir bündeln das und das seit 2006 und versuchen so auch der Meerestechnik nochmal ein spezielles Gesicht zu geben. Erwartungen sind diesmal sehr positiv, weil wir sind mit sehr vielen Aktivitäten auf der SMM vertreten und werden da die Meerestechnik in dem Sinne auch dann nochmal besonders hervorheben.
Ehe wir zu den Aktivitäten kommen, möchte ich zwei Stichworte nennen, die die Branche direkt betreffen und wahrscheinlich auch sämtliche Firmen in Sachen Meerestechnik. Das eine, das sind die umweltfreundlichen Technologien und das andere ist künstliche Intelligenz. Inwieweit ist die GMT damit befasst?
Also gerade der Bereich umweltfreundliche Technologien ist ein großer Aspekt der GMT. Also alles, was wir jetzt versuchen, ist natürlich auch die nachhaltige Nutzung der Meere in den Fokus zu rücken, wenn wir die Meere in Zukunft mehr nutzen werden, weil das müssen wir. Ob das jetzt Nahrung ist, Energie, Rohstoffe, muss das auf umweltfreundliche und nachhaltige Technologien zurückgreifen. Da sind wir ganz stark drin. Und gerade künstliche Intelligenz spielt immer mehr eine Rolle bei der Automatisierung, auch bei Unterwassersystemen. Und wenn wir jetzt gerade von künstlicher Intelligenz sprechen, wird es auch eine Initiative auf der SMM sein, die sich nochmal speziell diesem Fokus, und zwar mit der Verleihung eines Awards.
Initiatoren des Preises sind die Deutsche Meeresstiftung und AI Hamburg. Worum geht es bei diesem Preis für künstliche Intelligenz?
Ja, der AI for the Ocean Award ist eigentlich auch der Start-up-Szene gewidmet. Und da konnten sich sehr international eben Unternehmen, Start-ups bewerben für diesen Preis. Der ist mit 10.000 Euro dotiert. Das ist der Jurypreis und dann gibt es noch einen Publikumspreis. Und ich glaube, diese Initiativen sind genau richtig, um eben auch der Start-up-Szene nochmal ein Gesicht zu geben.
Es gibt noch weitere Aktivitäten von der Gesellschaft für maritime Technik auf der SMM.
Ja, also wir starten den ersten Messetag mit unseren Partnern aus Kanada. Diesmal wollen wir auf der SMM zwei MOUs unterzeichnen. Einmal mit dem OTCNS, das ist Ocean Technology Council of Nova Scotia. Und zum anderen mit der Association of British Columbia Marine Industries. Und wir freuen uns, dass wir auch unseren maritimen Koordinator Dieter Janicek und die Vizebotschafterin der kanadischen Botschaft dabei haben werden.
Wie wichtig ist im Bereich Meerestechnik, auch Meeresforschung und in der maritimen Branche überhaupt die internationale Zusammenarbeit?
Die ist sehr wichtig, weil wir können die Probleme nur lösen, wenn wir gemeinschaftlich versuchen, immer neue Technologien zu entwickeln. Und da sind gerade internationale Partnerschaften immer sehr wichtig, weil Meerestechnik ist global, die Meere sind global und somit brauchen wir auch globale Lösungen. Und da brauchen wir verlässliche Partner. Und da ist die GMT sehr froh, dieses jetzt auch mit Kanada nochmal mehr auf eine neue Ebene mit den MOUs zu stellen.
Petra Mahnke, die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik. Mehr als 11 Milliarden Euro Umsatz hat die Schiffbauzuliefererindustrie im vergangenen Jahr in Deutschland verbuchen können. Tendenz steigend. Die mauen Corona-Jahre, als viele Kosten gespart haben und Servicetechniker nur schwer zu Einsätzen ausrücken konnten, die sind vorbei. Und auch auf die kommenden Jahre blickt die Branche insgesamt äußerst zuversichtlich. Woran das konkret liegt, das hat mein Kollege Dietrich Lehmann Martin Johansmann gefragt. Er ist Vorsitzender des Branchenverbands VDMA Marine Equipment und Systems.
Also der Markt für Schiffsneubauten, aber auch Schiffsreparaturen und Ersatzteile und Retrofits ist sehr, sehr stark. Und der Hintergrund ist relativ simpel. Die meisten Reeder dieser Welt haben in den letzten Jahren relativ gutes Geld verdient und stecken einen hohen Anteil dieses Geldes, was sie verdient haben, wieder in ihre Technik, das heißt sowohl in Neubauten als auch in die fahrende Flotte.
Das heißt, es ist nicht nur der Neubau, die Auftragsbücher bei den Werften sind ja voll, sondern sie profitieren auch von Vorgaben im Klimaschutz.
Also es ist beides. Im Neubau wird relativ viel gebaut, um eben mit neuen Schiffen effizienter fahren zu können, wo auch relativ viel grüne Technologie zum Einsatz kommt. Aber es gibt eben auch relativ viele Umrüstungen für fahrende Schiffe, wo das Gleiche gemacht wird, wodurch neue Technik, neue Einheiten, die Effizienz gesteigert wird oder andere Aspekte des zum Beispiel CO2-Emissionen reduziert wird.
im Moment haben wir ja noch nicht die grünen Treibstoffe in der ausreichenden Menge, aber wie viel kann ich denn durch, ich sag mal, reine Effizienzsteigerung jetzt schon rausholen?
Also es ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Schiffen. Es ist ein großer Unterschied, ob Sie ein Containerschiff sich angucken oder ein Kreuzfahrer oder eine Yacht als solches. Aber effizienzmäßig haben wir in den letzten Jahren durchaus 10-20% erreicht als solches. Es sind aber auch relativ viele Nebenthemen, die wir haben. SGF zum Beispiel, wir stellen Wälzlager, Gleitlager her, da brauchen Sie überall Öl und Öl wird verbraucht. Und wenn Sie Öl entsorgen müssen, dann ist auch CO2-Bilanz negativ. Und wir haben ein System entwickelt, wo man dieses Öl eben recyceln kann und die rekonditionieren kann und eben bis zu 97% des gebrauchten Öls wieder zurück in den Kreislauf geben kann. Und das ist auch eine erhebliche Steigerung, wenn Sie sich mal angucken, so ein Schiff, wie lange das fährt, wie viel Schmieröl da verbraucht wird über so eine Lebensdauer, da wird schon viel auch CO2 eingespart dann.
Bis 2050, sagt die IMO, soll die Schifffahrt weltweit klimaneutral unterwegs sein. Das ist nicht mehr lange hin, wenn man sich mal so die Lebensdauer eines Schiffes anschaut, oder?
Technisch würde das gehen. Es ist auch klar, wie die Perspektive wäre. Es müsste eben aus CO2-neutraler Energie, insbesondere Wind und Solar, müssten Kraftstoffe hergestellt werden durch entsprechende Synthese, ob das jetzt Wasserstoff oder Ammonium oder Methanol wäre. Das heißt, technisch wäre das machbar. Wenn wir uns heute aber die Kapazitäten angucken, und zwar insbesondere die der Wind- und Solarkraft, und wir mal den Bedarf dagegen stellen, dann reicht das bei weitem aus der heutigen Perspektive nicht, das zu erreichen. Also insofern, das ist das Bottleneck im Moment. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch relativ viele Schiffe bauen, Neubauten mit entsprechenden Antrieben, die eben diese dann aus CO2-neutraler Ursprungsenergie gewandten Kraftstoffe verwenden können. Das heißt, da müsste auch relativ viel passieren. Das wäre noch möglich, aber der größte Engpass im Moment perspektivisch ist wirklich die Energieerzeugung.
Wir leben in unsicheren Zeiten. Das merkt man auch daran, dass die Ausgaben für Rüstung steigen. Kommt das bei den Schiffbauzulieferern auch an?
Definitiv, in unterschiedlichem Maß. Also in unserer Branche gibt es sowohl Unternehmen, die nur marine Schiffbauzulieferungen machen, als auch welche, die überhaupt nicht machen. Die meisten von uns haben allerdings beides. Das heißt, die haben einen Anteil mal 20, mal 30, mal 40% im Marineschiffbau. Und das ist ja ein relativ langer Zyklus. Wenn der Entscheidung, politische Entscheidung gefällt wird, wir bauen jetzt eine neue Fregatte, kann es bis zu 5 oder 8 Jahre dauern, bis das bei uns ankommt. Das heißt, wenn wir mal zurückrechnen von dem Ukraine-Konflikt als solches, der das meiste ausgelöst hat an Neubauaktivitäten, das kommt jetzt im Moment oder vielleicht in den nächsten 2 Jahren bei uns an. Aber wir sehen die Perspektive sehr deutlich. Da ist was in der Pipeline, da kommt was.
China ist schon Schiffbaunation Nummer 1 weltweit, hat sich aber auch zum Ziel gesetzt, wir wollen noch mehr in diese Wertschöpfungskette hineinkommen. Ist das auch was, wo Sie sagen, das könnte auch eine Bedrohung werden für die Schiffbauzuliefererindustrie hier in Deutschland, in Europa?
Wir beobachten das sehr genau. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was Sie für Technik haben, ob das schon lokalisiert ist oder nicht als solches. Im Moment treibt es uns nicht so große Sorgenfalten auf die Stirn, weil insgesamt die Nachfrage auf dem Markt sehr stark ist und auch der Technologieabstand zu den meisten chinesischen Herstellern auch relativ groß ist. Theoretisch ist das eine große Gefahr als solches. Wir sehen es heute im Moment noch nicht. Aber wir müssen es sehr genau beobachten und wir müssen uns auch selber fragen, was können wir im Wettbewerb tun, um besser zu sein, egal ob das eine Ingenieursleistung oder eine Serviceleistung oder auch die Effizienz einer Produktion ist. Wir müssen unsere eigenen Stärken fördern und nicht nur auf den Wettbewerb gucken.
Jahrelang waren die Reeder hierzulande recht zurückhaltend, was die Bestellungen von neuen Schiffen angeht. Inzwischen aber sind die Orderbücher der Werften wieder voll. Kein Wunder, die meisten Reeder haben während der Corona-Pandemie angesichts hoher Frachtraten gutes Geld verdient. Und auch jetzt sind die Preise für Transporte wieder extrem gestiegen, weil wegen der Lage im Roten Meer mehr Schiffe benötigt werden, um die Fahrpläne einzuhalten. Mein Kollege Dietrich Lehmann hat sich mit Lars Kreitsch unterhalten, dem Chef der Mecklenburger Metallguss GmbH. Das Unternehmen stellt jedes Jahr viele Schiffspropeller her, die oft auch über den Hamburger Hafen verschifft werden. Und er hat Lars Kreitsch gefragt, ob der Auftragsboom für neue Schiffe denn auch bei ihm ankommt.
Ja, das merkt man bei uns auch sehr gut. Wir sind auch jetzt nominell bis Ende 25 voll ausgebucht. Und das ist genau das Thema, das natürlich gerade im Energieeffizienz-Umrüstungsprogramm, das heißt im Falle Propeller tauschen, Energieeffizienz der Schiffe nach vorne treiben, wollen Reeder natürlich auch nochmal schnell was. Also in den nächsten 6 Monaten. Und das wird natürlich kompliziert, weil die Auftragslage schon vorher sehr gut war. Das heißt, wir sind ganz gut ausgelastet.
Wir müssen uns mal kurz auseinandernehmen. Neubau ist das eine, sagen Sie, da sind wir ausgelastet. Energieeffizientes Umrüsten, da denkt man als Laie vielleicht nicht direkt an einen neuen Propeller, aber sagen, das ist eigentlich der größte Hebel.
Ja, momentan machen wir 50% des Umsatzes im Schiffsneubau. Da ist natürlich auch der Fokus, mit neuen Schiffen die Flotte zu erneuern, klar energieeffizienter zu gestalten, aber die andere Hälfte des Umsatzes machen wir in der Tat mit neuen Propellern für alte Schiffe. So will ich das sagen, das machen wir seit 11 Jahren, also 2013 damit begonnen. 450 Schiffe schon erfolgreich umgerüstet. Und der Hunger danach bei der Kundschaft ist sehr hoch. Also der Druck auf die Kundschaft, auf die Reeder ist natürlich auch sehr hoch, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen rechtzeitig.
Wie viel macht der Propeller dabei aus? Wie viel kann man da sparen? Ich meine, gibt wahrscheinlich nicht eine Faustformel, aber so ungefähr.
Nee, gibt keine Faustformel. Man kann sagen, zwischen 4% und 14% ist so unsere Bandbreite, die wir in den Projekten gesehen haben. Und wenn man einen Durchschnitt bildet über die Containerschiffe, die wir umgerüstet haben, dann sind das 7 bis 8%. Und wenn man sich überlegt, was das an Tonnen Treibstoff bei so einem großen Schiff pro Tag bedeutet, dann ist 7 bis 8% ein großer Hebel.
Können Sie das in Zahlen ausdrücken?
Ja, also wir sind keine Reeder, insofern das würde auch von bis gehen. Da kann ich jetzt nur, sag ich mal, mich vielleicht verschätzen. Aber wie gesagt, die 450 Propeller, die wir ausgerüstet haben, die sparen 3 Millionen Tonnen CO2 jährlich. Und es kommen ja immer neue Projekte dazu. Das heißt, da haben wir ein Wachstum. Das heißt, die Einsparung liegt in der Größe von einem Kohlekraftwerk mittlerweile.
Neuer Propeller heißt aber auch, man muss erstmal investieren und man muss auch viel Energie reinbringen. Und man so, der Guss ist aufwendig, wenn man alles drumherum sich anschaut, auch die Herstellung. Das rechnet sich trotzdem.
Das rechnet sich absolut. Also monetär gesehen für den Reeder sehr starke Amortisierungszeiten von, also monetär von 9 Monaten vielleicht. Man muss ja auch bedenken, er kann den alten Propeller ja wieder als Material in den Markt bringen, sprich Kreislaufwirtschaft. Den nehmen wir auch gerne zurück als Gussmaterial für dann einen nächsten weiteren. Und erstmal ist das sehr umweltfreundlich, weil quasi 100% Recyclingquote fast erzielt werden kann. Energieeffizient sind wir in der Produktion. Sehr lange externe Audits in Richtung Energiemanagement und Optimierung haben dazu geführt, dass wir jetzt 1 Kilogramm Bronze, ich sag mal, mit einer Energiemenge aufschmelzen, die gleich steht mit 20 Minuten Haare föhnen. So muss man das überlegen. Nur, dass man natürlich 80.000 Kilogramm für einen Propeller schmelzen muss. Und dadurch, dass er aber sozusagen an so einem großen Schiff dann wirkt, mit seinen 7 bis 8% Einsparung, hat er eigentlich die Energiemenge, die CO2-Menge, die während der Produktion aufgewendet wurde, in 2 bis 3 Betriebstagen wieder zurückerwirtschaftet. Und das ist natürlich mehr als grün.
Wenn die Auftragsbücher so voll sind, haben Sie noch genügend Personal oder müssen Sie aufstocken?
Wir mussten ziemlich stark aufstocken, von 2021 bis jetzt ungefähr 30% Aufwuchs in der Belegschaft erfolgreich hinbekommen, trotz Kräftemangel. Sicherlich mehr Aufwand in den Bewerbungsgesprächen, insgesamt mehr Aufwand, aber wir sind sehr zufrieden mit dem Aufwuchs. Wir können auch noch Leute gebrauchen, aber es ist jetzt nicht so, dass der große Schock in den Augen, sondern das sind einfach so moderate Nachbesetzungen. Wir sind eigentlich wieder sehr gut arbeitsfähig.
Ich höre immer wieder Klagen aus der Industrie, aus verschiedenen Gewerken, Fachkräftemangel. Wenn nicht schon da, dann deutet er sich an.
Ja, da muss man unterscheiden jetzt in der Innensicht ins Unternehmen, in welchem Arbeitsbereich schauen wir. Wir haben in der Produktion gewisse Arbeitsbereiche, wo wir sehr gut mit Quereinsteigern arbeiten können, die nach einer gewissen Qualifikationsphase denn das auch gelernt haben, wie es bei uns nötig ist. Dann gibt es natürlich Berufe in der Produktion, die eine klassische, ganz klassische Ausbildung in dem Bereich brauchen, zum Beispiel Zerspannungsmechaniker. Da hat die ganze Industrie sicherlich einen leichten Mangel. Da bilden wir selber aus und gucken natürlich in die Zukunft, wann haben wir welche Bedarfe und versuchen das mit eigener Ausbildung auch zu unterstützen. Und dann hätten wir den Bereich, ja, was für uns ganz wichtig ist, alles, was im Ingenieurswesen zu tun hat, sprich, sag ich mal, Produktionsbegleitung seitens der Technologen und auch Produktentwicklung. Da sind wir eigentlich seit Jahren immer sehr gut ausgestattet, weil wir unheimlich viel Verbundforschung mit den Universitäten machen und da gezielt den Nachwuchs auch in Form von Bachelor- und Masterarbeiten schon versuchen, an uns zu binden und das eigentlich auch sehr erfolgreich schaffen.
Die SMM, das ist die internationale Plattform der Schifffahrtsbranche. Hier geht es auch und vor allem um neue nachhaltige Technologien. Deshalb sind natürlich auch die Global Player der Branche auf der Messe vertreten, zum Beispiel Hapag-Lloyd. Auch für die Hamburger Reederei ist die SMM ein wichtiger Termin im Jahr, das erklärt Nils Haupt. Er ist Leiter der Konzernkommunikation.
Die Messe ist schon super bedeutend für uns und sie ist eine der wichtigsten Messen, zumindest hier in Europa. Und deswegen sind auch einige unserer Führungskräfte dort und sitzen auf Podien oder in Expertengesprächen. Die SMM ist schon das große Branchentreffen, nicht nur für Europäer, sondern auch über Europa hinaus. Hier trifft man sich, hier redet man über die großen Themen der Schifffahrt, hier begegnet man sich und hier tauscht man sich aus.
Hapag-Lloyd, so war zu lesen, steht vor einem gigantischen Neubauprogramm. Bis zu 30 neue Frachter will die Reederei bauen lassen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber die Überlegungen sind da, mit welchem Antrieb diese Neubauten schließlich unterwegs sein werden. Nils Haupt.
Wenn wir uns jetzt für Neubauten entscheiden, dann werden das sicher Schiffe sein, die mit Dual-Fuel-Systemen ausgestattet sind. Das heißt, das wird sowohl herkömmlicher Treibstoff als auch Gas sein. Und diese Schiffe kann man später auch dann noch für anderes Gas als LNG umrüsten. Das wird ein ganz wesentliches Thema sein, denn wenn wir neue Schiffe kaufen, geht es im Wesentlichen darum, den Treibstoffverbrauch auch zu vermindern.
LNG, Methanol, was wird denn der Treibstoff sein, der sich am Ende durchsetzen wird? Gibt es den einen?
Aus unserer Sicht wird es nicht nur einen einzigen Treibstoff der Zukunft geben, sondern es wird verschiedene Treibstoffe geben. Es wird vermutlich Methanol geben, es wird LNG geben, vielleicht auch Ammoniak. Es gibt vielleicht Schiffe mit Segelunterstützung und es ist auch nicht tatsächlich auszuschließen, dass irgendwann jetzt in naher Zukunft asiatische Unternehmen mit den ersten Ideen kommen für Schiffe mit nuklearem Antrieb.
Nils Haupt, der Leiter der Konzernkommunikation bei der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Die SMM, die Weltleitmesse für die maritime Branche, eine Fachmesse, aber interessierte Besucher können natürlich dabei sein, vor allem wenn es um die Fachkräfte der Zukunft geht. Noch einmal Messechef Heiko Stutzinger.
Unser Career Market ist an zwei Tagen, also am Donnerstag und am Freitag, offen. Natürlich insbesondere für junge Generationen, also Schüler und Studenten sind komplett kostenlos. Und jeder, der sich außerhalb, also der jetzt schon ein bisschen älter ist, kann sich natürlich ein Ticket kaufen. Das ist kein Problem.
Und überhaupt, das Netzwerken, die direkten Kontakte zwischen Ausstellern und Besuchern, die sind der Hamburger Messeleitung besonders wichtig.
Wir tun natürlich viel, um das zu stimulieren. Nicht umsonst ist ja eine unserer Schlagworte SMM. Hier trifft sich das Who is Who der maritimen Wirtschaft und mit denen will man natürlich auch in Kontakt treten. Was wir dieses Jahr gemacht haben, ist, dass wir alle Konferenzen offen gemacht haben, also auf Bühnen, die in der Halle platziert sind. Das heißt, da findet ein enormer Wissenstransfer statt in den Hallen, frei zugänglich. Man braucht also keine umständlichen Extra-Tickets oder man muss sich dann irgendwie registrieren für die offenen Konferenzen. Da findet täglich an diesen Bühnen auch eine Wine O'Clock statt, also ein Umtrunk sozusagen, wo bei Snacks und einem schönen Glas Wein man gut ins Gespräch kommen kann mit den Rednern, mit Ausstellern, mit anderen Kongress- oder Messeteilnehmern. Und ich hatte es eben erwähnt, das Thema Digitalisierung ist für uns natürlich auch ganz wichtig. Nicht nur auf der Fläche im Sinne von, wie kann die maritime Wirtschaft von KI profitieren, sondern eben auch, wie können wir unseren Besuchern und Ausstellern helfen, über ein digitales Tool besser in Kontakt zu treten. Und da haben wir dieses Jahr erstmalig eine Netzwerkplattform geschaffen, wo man sich registrieren kann und tatsächlich auch networken kann unter den Besuchern, unter den Ausstellern. Also es ist ein relativ komfortables Tool, was wir da eingeführt haben und erstmalig bei der Hamburg Messe in dieser Form. Ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird. Wir glauben, dass es ein großer Quantensprung nach vorne ist.
Und nach der SMM ist für Heiko Stutzinger und seine Kolleginnen und Kollegen vor den nächsten beiden Messen, denn es wird ein heißer Messeherbst in Hamburg.
Zum einen natürlich unsere SMM schon genannt, dann haben wir die Wind Energy Hamburg, wo es natürlich um Winderzeugung, erneuerbare Energien und alles, was sich um diese wunderbare Industrie herumrankt, dreht. Und dann gibt es die Hydrogen Technology, die erstmals hier bei uns stattfinden wird. Und die ist aus Bremen zu uns gezogen. Hydrogen Technology Expo ist eine Gastveranstaltung, muss ich erwähnen. Also ist jetzt nicht unser eigenes Portfolio. Aber trotzdem, im Sinne einer guten Partnerschaft, vermarkten wir natürlich diese Veranstaltung auch mit. Und dann haben wir den Dreiklang, wir nennen das dann The Big Three of Energy Transition, um uns als Hamburg Messe, aber auch die Stadt Hamburg als Plattform, als Bühne für die Energiewende zu positionieren.
Heiko Stutzinger, einer der beiden Geschäftsführer der Hamburg Messe. Am 3. September ist es soweit, dann wird hier in Hamburg die SMM, die wichtigste Messe für die maritime Branche, eröffnet. Dann dreht sich rund um das Messegelände alles um Schifffahrt und Meerestechnik. Und schon jetzt zu sehen, der große Schiffspropeller vor dem Haupteingang der Hamburg Messe. In der kommenden Woche sind wir wieder im Hamburger Hafen und an den Küsten unterwegs. Dann geht es unter anderem um dieses Thema.
Der Streit um den vom rot-grünen Senat geplanten Teilverkauf des Hamburger Hafenbetreibers Harla an die Schweizer Reederei MSC schwelt seit langem. Diesen Mittwoch steht nun eine wegweisende Entscheidung an. Macht die hamburgische Bürgerschaft den Weg für den geplanten Teilverkauf frei oder nicht? In der vergangenen Woche formierte sich nun auch unter SPD-Mitgliedern Protest dagegen. Gefordert wird in einem offenen Brief an die SPD-Abgeordneten in der Bürgerschaft unter anderem, dass der Vertrag mit MSC abgelehnt wird und dass die Hala wieder komplett in öffentliche Hand gelangen soll. Wir wollen in der nächsten Ausgabe schauen, wie ist die Abstimmung in der hamburgischen Bürgerschaft gelaufen? Was bedeutet sie für den Hafen und seine Beschäftigten? Und wie sind die Reaktionen aus Politik und Wirtschaft auf die Entscheidung?
Für heute war's das. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.